Als Leuchtturm im Nebel des deutschen Sprachgrauens wurde er bezeichnet oder sogar Sprachpapst genannt. Bastian Sick ist der beliebteste Deutschlehrer im Land. Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Mit diesen Büchern wurde er bekannt und damit, dass er in der Köln Arena 2006 vor 15.000 Menschen die größte Deutschstunde der Welt abgehalten hat. Zurzeit ist er mit seinem neuen Bühnenprogramm auf Tournee. Sein neues, sein inzwischen 13. Buch heißt »Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen«. Ein Bilderbuch aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. Ich freue mich, dass Bastian Sick bei uns ist. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag auch Ihnen.
Sie haben wieder eifrig Stilblüten gesammelt. Da ist zum Beispiel in dem Buch ein Bild mit drei Papstpuppen aus Porzellan zu sehen. Und darüber steht Schutzpatronen für zu Hause. Ein kleiner Fehler mit großen Folgen, oder?
Ja, der Plural ist nicht immer so ganz eindeutig. Der bereitet uns bei einigen Wörtern doch gelegentlich Probleme. Bei der Ananas zum Beispiel wird auch gerne gefragt, wie da eigentlich der Plural lautet. Und die schönste Form, die ich gefunden habe, bei Frisch Mark Müller gibt es zwei Ananesser.
Super. Schutzpatronen. Meinen Sie, dass den Leuten, die das schreiben, bewusst ist? Sind das Flüchtigkeitsfehler oder?
Nein, das ist tatsächlich ein grammatikalischer Fehler. Ob es jetzt eben Patrone oder Patronen heißt, das kann man nur wissen, wenn man die Grundform des Wortes kennt oder die unterschiedlichen Bedeutungen zwischen Patron und Patrone. Das ist bei diesen Fremdwörtern nicht immer ganz einfach.
Nun heißt Ihr neues Buch »Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen«. Da wird das gute alte Wort »Schnippchen« zum Schnäppchen. Das
genau.
Ist lustig,
viele,
oder?
Ja, also viele meiner Buchtitel sind natürlich Wortspiele. Ursprünglich heißt es ja jemandem ein Schnippchen schlagen. Das Schnippchen ist eine Gebärde des Spotts und der Verachtung. Und früher galt es eben als besonders mutig, wenn man dem Teufel oder, wie wir Protestanten eher sagen, dem Schicksal ein Schnippchen schlug.
Schnipsen kommt so ein bisschen daher.
Das ist damit verwandt, genau, das hat dieselbe Quelle.
Da wird in Ihrem Buch ein Rechtsanwalt zum Restanwalt oder der Milka Schmunzelhase wird zum Schunzelhasen oder auf einer Tafel heißt es Samstag kostenloses Kinderbasteln. Woher bekommen Sie all diese Beispiele aus dem Irrgarten der deutschen Sprache?
Ich habe ja eine große Zahl von Lesern, die mich unglaublich treu und wertvoll unterstützen, dadurch, dass sie mit offenen Augen durch den Alltag gehen und wann immer ihnen so etwas unterkommt, wird es dokumentiert. Und das Foto wird dann gleich an mich geschickt. Das kann jeder tun. Also auf meiner Internetseite finden Sie unter Kontakt sofort meine E-Mail-Adresse. Und da muss man nur zwei Häkchen noch ankreuzen, bestätigen, dass man selbst das Foto gemacht hat und dass man es mir für die Veröffentlichung auch gern zur Verfügung stellt. Und dann geht's los.
bastiansick.de zusammengeschrieben.
Genau, das ist meine Internetseite, die ich seit vielen Jahren sehr liebevoll, also mit viel Engagement pflege. Da sind alle meine jemals geschriebenen Texte kostenfrei zu lesen. Alle Fundstücke aus diesen Happy Hour Büchern sind dort zu sehen.
Bei diesen Fehlern, da geht es oft um Buchstaben, Dreher, das sind oft Flüchtigkeitsfehler. Und dann gibt es auch fundierte Grammatikfehler, da muss man unterscheiden, oder?
Ja, das ist wie im Deutschunterricht. Mit einem Rechtschreibfehler ist, glaube ich, ein R und Grammatik würde ein G kriegen oder so etwas. Also das sind unterschiedliche Härtegrade sicherlich. Aber ob man dem oder den verwechselt, das sollte eigentlich einem eingeborenen Deutschen nicht passieren. Also dass das hier unseren Mitbürgern mit Migrationshintergrund nicht leicht fällt, das kann man ja nur verstehen. Denn es ist ja tückisch, aber es passiert eben auch immer häufiger und das lässt sich leider zunehmend in unserer Jugend beobachten, die offenbar mit sehr stark vernachlässigtem Grammatikunterricht aufgewachsen ist, dass dort einem Probleme, Verwechslungen häufig auftreten. Von das mit Doppel-S und das mit einfachem S ganz zu schweigen und von seit mit D und seit mit T. Auch das.
Aber dann haben wir die Rechtschreibreform und so viel Durcheinander in der Sprache. Und das ist ja auch was Lebendiges, das ändert sich andauernd. Und wenn etwas umgangssprachlich so gebräuchlich wird, wird es dann auch grammatikalisch irgendwann richtig?
Man muss unterscheiden zwischen der Alltagssprache und der Standardsprache. Die Alltagssprache, da darf jeder das tun, was ihm beliebt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, wie man so schön sagt. Die Standardsprache ist ja in bestimmten Bereichen gefordert, nämlich im Verlagswesen, im Journalismus, im Rundfunk, im Fernsehen, in der Politik, bei allen amtlichen und schulischen Schreiben. da gilt einfach der Standard.
Wie ist das denn bei den Neuerscheinungen in Büchern? Sie haben selbst für Verlage gearbeitet. Beobachten Sie auch, weil alles immer schneller gehen muss, dass man da viel häufiger Fehler findet in Büchern?
Das ist richtig. Gerade das Internet hat ein ganz neues Tempo in die Veröffentlichung von Nachrichten gebracht. Oft war einfach gar nicht mehr die Zeit da, einen Bericht noch einmal zu lesen. Schon war er live, wie man so schön sagt, oder online geschaltet, mit Fehlern dann eben, was viele Leser verunsichert hat und auch verärgert hat und immer noch verärgert. Denn die Qualität von Online-Nachrichten ist nicht deutlich besser geworden, leider. Das liegt eben aber auch daran, dass das Ganze ein Geschäft ist. Ein großes Geschäft, mit dem Geld verdient wird, durch die Anzeigen hauptsächlich. Die Verantwortlichen sind eben Wirtschaftsmenschen, das sind Manager. Und denen ist die Qualität, die sprachliche Qualität egal, solange die Einnahmen stimmen.
Und das gilt sicher auch für die sozialen Medien. Da existiert ja immer ein immer größeres Kuddelmuddel.
Ja, da müssen Sie aber trennen, denn das sind Privatgeschichten. Wie jemand privat chattet oder schreibt oder etwas postet auf Facebook, das ist seine Sache. Und das ist auch niemals bei mir Thema. Ich führe keine Menschen aus dem Privatbereich vor, sondern ich gucke mir die Profis an. Darum geht es in meiner Arbeit. Und alle diese Schilder aus Supermärkten oder die Angebotsplakate und die Speisekarten aus Restaurants, das ist ja die Arbeit von Profis. Wer ein Restaurant eröffnet und seine Speisen anpreist, hat die Möglichkeit, seine Speisekarte, bevor er sie drucken lässt, noch einmal Korrektur lesen zu lassen. Von jemandem, der sich damit auskennt. Und das machen die Menschen heute einfach nicht mehr, die Gastronomen. Denen ist das egal. Und deshalb ist es auch unser aller gutes Recht, sie dann ein wenig zu verspotten, wenn wir einen lustigen Fehler finden und plötzlich von statt frisch gewürzter Sojasauce frisch gewürkter Sojasauce da steht. Das ist natürlich ein Brüller.
Worauf Sie auch hinweisen, ist der inflationäre Gebrauch von Anglizismen. Also das ist ja in der Managersprache.
Das ist ein Thema, das vielen auf den Nägeln brennt. Also, und Anglizismen sind ja nicht nur die offensichtlichen englischen Wörter in unserer Sprache wie Service Point, Flatrate, Flyer, Label, Lobby, Wellness, Meeting, All-Inclusive, Sale, Sale, Sale oder wie meine Nachbarin Frau Jackmann sagen würde, Saale, Saale, Saale. Sondern es sind eben auch Anpassungen an das Englische. Auch das sind Anglizismen. Das sind übersetzte englische Redewendungen wie That makes sense, das macht Sinn. Das hat es in den 80ern noch nicht gegeben im Deutschen. Da sagte man noch, etwas hat Sinn oder etwas ist sinnvoll oder etwas ist vernünftig. Und heute sagt man aber kurz und bündig, ja, macht Sinn, macht Sinn. Das ist einfach eine 1:1 Übersetzung aus dem Englischen. Und das empfinde ich als Sprachästhet eben als nicht so schön. Muss mir aber gefallen lassen, dass es eben viele ganz praktisch finden und deshalb verwenden. Sprache wird von uns allen geprägt und jeder hat das Recht, seine Lieblingsform einzubringen.
Mein Vater, der war auch so eigen, der hatte ein Textilgeschäft und dann kam das Wort Eyecatcher für die Waren im Schaufenster auf und er sagte, warum sagen wir nicht Blickfang? Warum sagen wir Eyecatcher? Ist Blickfang nicht besser als Eyecatcher?
Blickfang ist auf jeden Fall sehr schön und kompakt, nicht? Das ist kurz, 2 Silben nur und Eyecatcher wäre in diesem Fall ja sogar 3-silbig und deshalb länger. Meistens ist das Englische kürzer und kompakter. Aber das Englische hat den scheinbaren Vorteil, dass es Weltläufigkeit klingt und ein besonderes Flair verströmt. Und das zieht viele an, dann wird es besser verkauft.
In einer Ihrer berühmten Zwiebelfisch-Kolumnen beschäftigen Sie sich auch mit Liedern, besonders mit Kirchenliedern im Wandel der Zeit. Die nehmen Sie da in Blick und Sie outen sich als ein begeisterter Anhänger des Kirchenlieds »Großer Gott«. Wir loben dich.
Nicht nur dieses Liedes, sondern ich habe ja meine ganze Jugend und Kindheit und Jugend im Kirchenchor verbracht. Ich bin mit 5 Jahren schon in den Chor eingetreten. Ich konnte noch weder lesen noch geschweige denn Noten lesen. Meine beiden älteren Schwestern aber waren schon im Chor und meine Mutter fand es doch sehr praktisch, wenn ich dann auch schon mit zum Chor könne, weil sie dann nicht mich noch extra beaufsichtigen müsse. Und die Chorleiterin hat gesagt, naja, da muss er eben mal vorsingen und dann habe ich vorgesungen und offenbar hat mein damals heller Knabensopran sie überzeugt. Und so wurde ich also mit 5 Jahren schon Mitglied des Kirchenchores und blieb es bis zum Abitur, also über den Stimmbruch hinaus.
In Ihrer Kolumne erzählen Sie davon, dass Sie bemerkt haben, dass sich die Melodie von
Bei großer Gott, wir loben dich, genau. Da hatten wir zunächst die protestantischen Regionen übliche Version, die eben anders geht als die ökumenische. Die geht, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Werke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und in der neuen Melodie sind also ein paar Änderungen drin. Wie geht das? Großer Gott, wir loben dich. Geht das jetzt neuerdings? Jede Umgewöhnung ist natürlich schwierig. Das macht man nicht gerne, wenn etwas in Fleisch und Blut schon übergegangen ist. Und ich bin da auch nicht allein. Es gibt ein schönes Beispiel des Dichters Matthias Claudius, der aus meiner Region, also aus Schleswig-Holstein, stammt. Und Matthias Claudius war natürlich ein eifriger Kirchgänger und zog dann von Rheinfeld nach Wandsbek bei Hamburg. Und das unterstand aber einem anderen Herrscher, nämlich dem dänischen König. Damals waren ja noch große Teile Schleswig-Holsteins unter dänischer Herrschaft. Und der dänische König hatte ein anderes Gesangbuch verfügt für den Gottesdienst und mit anderen Liedern. Und das fand Claudius furchtbar. Und ich kann das eben sehr gut verstehen. Und er verspätete sich deshalb immer bewusst zum Gottesdienst und kam immer erst direkt zur Predigt, um diese Lieder, die er nicht mochte, nicht mitsingen zu müssen.
Da ändert sich ja immer was, auch bei den Kirchenliedern inhaltlich. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Das machen Sie auch in Ihrer Kolumne deutlich. Dieser Text wurde verändert auch, massiv verändert. Und nicht zum Besseren, wie Sie meinen, oder?
Es gab ja immer verschiedene Strömungen. Es gab einerseits den Pietismus, eine protestantische Strömung, die sehr, sehr frömmelnd war und vieles verkitschte und versüßlichte, aus heutiger Sicht jedenfalls. Und dann gab es eben später die Aufklärung, also im späten 18. Jahrhundert. Und da sind dann wiederum viele Sachen rückgängig gemacht worden. Da wollte man das irgendwie alles etwas rationaler haben. Und dieses, die süße Wurzel Jesse oder O Jesus, du mein Bräutigam, das fand man auch nicht toll, dass Jesus mit uns allen verlobt sein sollte. Das hat man dann auch rausgestrichen und einen ganz anderen Text genommen. Aber das hat man später wiederum rückgängig gemacht. Also wir singen jetzt heute wieder von der süßen Wurzel Jesse und von Jesus als Bräutigam.
In der Kirche oder unter den Christen wird ja auch viel die Sprache der Bibel diskutiert. In skandinavischen Ländern hat man jetzt zum Beispiel überlegt oder in einigen schon eingeführt, Gott nicht mehr als der Gott zu bezeichnen, sondern geschlechtsneutral zu deklinieren als Neutrum. Was halten Sie denn davon?
Davon halte ich wenig. Also im Deutschen haben wir ja auch eine sehr lebhafte Gender-Diskussion. So sehr ich für die Rechte der Frauen bin. Ich bin zum Beispiel sofort dafür, dass Frauen in gleichwertigen Berufen auch wirklich das Gleiche verdienen wie Männer. Dass wir das immer noch nicht erreicht haben, ist ein Unding. Dass aber deswegen die Sprache und unsere Kultur verändert werden soll und muss per Zwang, das gefällt mir nicht, denn immer da, wo der Staat dann eingreift oder meint, eingreifen zu müssen in die Sprache, führt das zu nichts Gutem. Man kann den Leuten eben nicht vorschreiben, wie sie sprechen. Wenn man das doch versucht, begibt man sich sehr schnell auf sehr dünnes Eis. Und wir haben schon zwei Diktaturen gehabt auf deutschem Boden, in denen massiv die Sprache auch benutzt worden ist, um die Menschen und ihr Denken zu manipulieren und zu beeinflussen. Man kann den Ultrafeministinnen eigentlich auch vorwerfen, dass sie da nicht viel besser sind als die Nationalsozialisten und die Kommunisten in ihrer Zeit. An einer Hochschule in Berlin zum Beispiel ist jetzt beschlossen worden, ein Gedicht, das an einer Fassade zierte, zu übermalen, weil es angeblich frauenfeindlich sei. Man kann über so einen Text diskutieren, aber ihn dann zu tilgen, das haben die Nazis gemacht mit entarteter Kunst. Und das haben die Islamisten gemacht, die irgendwelche Statuen in die Luft gesprengt haben, weil das angeblich Ketzerei sei. Das ist dann nicht besser, wenn man hier verfügt, ein Kunstwerk einfach zu übermalen, weil es eine bestimmte feministische Gruppe beleidigt.
Aber trotzdem, man muss ja sensibel sein, mit der Sprache sensibel umgehen. Das gibt auch gewisse rechtsradikale Kreise, die jetzt Worte aus uralten Zeiten herauskramen und plötzlich wieder von Kümmelhändlern und Kameltreibern reden, um Türken zu diffamieren. Da wird Sprache richtig gefährlich, oder?
Nicht die Sprache wird gefährlich, die Gedanken, die dahinter stehen. Sprache an sich ist unschuldig. Und deshalb ist es eben auch schwierig, Wörter zu verbieten, denn die Wörter können eigentlich nichts dafür. Es ist nur die Frage, wie man sie benutzt, welche Bedeutung man ihnen gibt.
Also der Kontext entscheidet da besonders auch diese pathetische Rede, die dann benutzt wird in Zusammenhang mit diesen alten Worten, die wieder ausgegraben werden. Also Kameltreiber, das ist ja ein Wort aus den 70er, 80er Jahren. Und das dann ganz bewusst...
Das war aber damals auch schon ein Schimpfwort. Es war damals nicht salonfähig und das ist es heute noch nicht. Also wie alt ist es, spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern es kommt darauf an, wer es verwendet, um wen oder was damit zu bezeichnen. Und wenn es der Diskriminierung oder der Abwertung gilt, dann ist das nicht schön natürlich. Spielt aber keine Rolle, aus welchen Silben es sich zusammensetzt.
Ich möchte mal auf die Liedtexte zu sprechen kommen. Also Ihr Lieblingssänger Udo Jürgens, der hat ja auch immer fleißig dann und wann seine Lieder der Zeit angepasst. Also Dalli Dalli geht bald los, ist ja, ich war noch niemals in New York, diese
Richtig,
Zeile.
Genau.
Ich habe sie geliebt, diese Zeile Dalli Dalli. Ja. Da gehen doch bei uns sofort Bilderwelten.
Ja, bei uns, die wir Dalli Dalli noch kennen, da war das natürlich ganz klar, worum es dabei ging. Aber schon 20 Jahre später, und Udo hat eben wirklich einen sehr, sehr langen Zeitraum von über 50 Jahren abgedeckt, musste sich dann der Tatsache stellen, dass die Jüngeren das schon nicht mehr verstanden. Und dann hat er das eben anpassen lassen durch seine Textdichter und die haben statt Dalli Dalli dann Wetten, dass da reingeschrieben, was aber vom Rhythmus nicht mehr so ganz hinkam, als er das Lied dann eben in den Anfang der 2000er, das hatte er ja ständig in seinem Konzertprogramm, brachte, dann erschien das mit Wetten, dass etwas zeitgemäßer. Aber heute können wir sagen, tja, Wetten, dass ist auch schon Geschichte. Also würde Udo heute noch leben, müsste er es wahrscheinlich nochmal bearbeiten und dann...
Das wird schwierig, wenn keiner das Fernsehen guckt. Also irgendwas mit Social Media und da muss man wirklich die Fantasie bemühen. Aber
ich persönlich finde es gar nicht nötig, dass man ein Kunstwerk immer wieder abändert, um es zeitgemäß zu halten. Die Kunstform an sich überdauert die Aktualitäten.
Wenn in Pippi Langstrumpf Büchern von Neger die Rede ist, ist es Quatsch, da jetzt drin rumzuwerkeln und
das ist
zu
aber
verändern.
Gemacht worden. Das ist gemacht worden. Also bei Astrid Lindgren im Originaltext hieß es eben noch, ihr Vater sei ein Negerkönig. Und darauf war Pippi sehr stolz. Viele Eltern haben dann dem Oetinger Verlag geschrieben und gesagt, das können sie doch nicht wirklich guten Gewissens ihren Kindern vorlesen. Und das müsse man doch ändern. Der Oetinger Verlag hat immer wieder mit Astrid Lindgren Rücksprache gehalten, aber die fand, an ihrer Pippi müsse man kein Komma ändern. Das sei so in Ordnung. Weil Astrid Lindgren selbst aus einer Zeit stammte, in der das Wort Neger, das es im Schwedischen genauso gibt, keine negative Bedeutung hatte. Sie empfand sich also damit nicht als diskriminierend. Das ist erst bei uns durch die spätere Diskussion der 70er, 80er Jahre und dieses Gutmenschentum. Und dann hat der Oetinger Verlag tatsächlich einige Jahre nach Astrid Lindgrens Tod das Werk verändert und aus dem Negerkönig einen Südseekönig gemacht.
Aber wer weiß, vielleicht ändert sich alles wieder zurück. Ähnliches hat es ja auch bei der Lutherbibel gegeben. Da wurde auch viel verändert. Und der letzte Trend ist, dass man diese Änderung wieder rückgängig macht. Ins gute, alte, lobenswerte Lutherdeutsch zurückführt. Das ist dann auch toll.
Ja.
Wie ist das denn nun heutzutage? Also nochmal auf Facebook, auf all die neuen Möglichkeiten, mit denen Sprache benutzt wird, zu sprechen zu kommen. Sind Sie da kulturpessimistisch? Entsteht da ein immer größeres Kuddelmuddel? Man tippt alles nur noch schnell hinein. Groß- und Kleinschreiben spielt keine Rolle. Zusammen und auseinander auch nicht. Es wird alles durcheinander gemischt. Oder ist es ein großes kreatives Feld, wo viel Neues entsteht?
Genau, es ist ein großes kreatives Feld, wo viel Neues entsteht, aber wo auch eben viel Unsinn verzapft wird. Und das gehört aber zum Kreativen dazu. Nein, ich verdamme das überhaupt nicht. Ich bin kein Kulturpessimist. Das sind zwei Bereiche. Da, wo sich ein jeder austoben kann in diesen sozialen Medien, da soll er es tun. Und zwar so, wie er es kann, wie er es möchte. Wenn meine Mutter mir eine SMS schickt, die eben nur noch Kleinbuchstaben enthält, dann rufe ich doch nicht an und sage, Mama, weißt du nicht, wo die Großstelltaste ist? Sondern ich freue mich überhaupt, dass sie mir eine SMS geschickt hat. Das ist doch schön. Das kritisiere ich auch nicht. Da werde ich vielleicht auch manchmal missverstanden. Ich gucke nicht bei jedem jetzt, wie schreibt der, sondern es geht mir darum, die Sprache der Profis. Können die Leute, die Zeitungsüberschriften schreiben, überhaupt noch Deutsch? Und wenn ich Überschriften lese wie letzter Kritiker von Putin erschossen, dann denke ich, also Leute, warum immer mit von? Es gibt den guten alten Genitiv. Der hat nun mal den Vorteil, dass er klar und unmissverständlich ist. Letzter Kritiker Putins erschossen ist unmissverständlich. Letzter Kritiker von Putin erschossen lässt immerhin die Interpretation zu, legt sie sogar sehr nahe, dass Putin selbst den Auslöser betätigt hat. Nicht? Oder 70-jähriger Presser von Linda de Mol vernommen. Da sieht man also, wie Linda de Mol Verhöre durchführt. Oder, eben Sicherheitsbeamter von Gauck beklaut. Das unterstellt dem guten Gauck, er würde seinen eigenen Leuten in die Tasche greifen. Das ist einfach Hilflosigkeit, weil man sich heute nicht mehr traut, Sicherheitsbeamter Gaucks beklaut zu schreiben. Man traut sich nicht mehr oder man kann es vielleicht auch nicht mehr, weil man es nicht mehr richtig gelernt hat.
Wir benutzen ja Sprache meistens aus unserem Sprachgefühl heraus. Es hat aber doch Konsequenzen, wenn wir nicht mehr wissen, was ein Genitiv ist oder was ein Dativ ist, oder?
Ja, das muss man gar nicht unbedingt wissen. Man lernt es eigentlich mit der Muttermilch, wie man die Fälle zu verwenden hat. Das Problem ist eben, dass die Familienstrukturen heute anders sind als früher. Viele Kinder wachsen gar nicht mehr unbedingt in unmittelbarer Nähe ihrer Eltern auf, weil die Eltern beide berufstätig sind und das Kind schon früh in die Kita weggeben. Also das Sprechen zu Hause, in der Familie, beim gemeinsamen Abendessen, das ist sehr, sehr wichtig. Die Kinder horchen ja auf und achten auf das, was die Eltern sagen. Und wenn die Eltern eben mit gutem Beispiel vorangehen und in ganzen Sätzen sprechen, dann können die Kinder das irgendwann auch. Aber wenn das vernachlässigt wird, wenn wenig mit den Kindern gesprochen wird oder man immer nur denkt, hier, macht mal euer Computerspiel oder hört eure Hörbücher, dann kriegt ihr das schon mit. Das kann es nicht ganz ersetzen. Und die Kita ist eben auch nicht der Ort, an dem Kinder sprechen und sich verhalten fürs Leben lernen. Da geht es einfach zu turbulent zu.
Also ein Plädoyer, Kindern auch vorzulesen, mit Kindern
unbedingt,
zu sprechen.
Ja. Vorlesen ist ganz wichtig, nicht nur der Vermittlung der Sprache wegen, sondern auch, weil das eine tiefe Beziehung aufbaut. Als Sie klein waren, die Menschen, die Ihnen vorgelesen haben, an die denken Sie noch heute. Ob es die Oma war oder eine Tante oder eben die Mutter. Das schafft eine Bindung, die das ganze Leben hält. Man schreibt keine Diktate mehr, man lernt keine Gedichte mehr auswendig. All das haben bestimmte Pädagogen als alten Ballast, als spießig empfunden. Und das nächste Opfer ist die Schreibschrift, die jetzt auch zur Disposition steht und in einigen Schulen schon abgeschafft wird oder durch eine sogenannte Grundschrift ersetzt worden ist, die aber eben keine zusammenfließende Schreibschrift mehr ist. Und das führt eben auch zu Defiziten später beim Lernen. Denn es gibt heute schon Studien, die besagen, dass Kinder, die mit Schreibschrift aufgewachsen sind, besser in der Lage sind, schneller Zusammenhänge zu erfassen und sie auch wiederzugeben. Denn beim Verbinden von Buchstaben zu Wörtern verbinden wir im Gehirn Gedanken. Also das Verbinden von Schrift ist ein Training gleichzeitig fürs Gehirn, um Zusammenhänge zu verknüpfen. Und wenn das wegfällt und man nur noch einzelne abgehackte Buchstaben macht, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Kinder immer wuschiger werden und eigentlich nicht mehr in der Lage sind, ruhig und klar zu denken und komplexere Zusammenhänge zu erfassen, zu sehen.
Wir könnten sicher jetzt noch lange darüber reden, wie in Grundschulen auch nach dem Hören Schreiben gelernt wird und andere Dinge. Das ist ja auch alles ein weites, schwieriges Feld.
Das Schreiben nach Gehör hat natürlich auch unendlich viel Schaden angerichtet. Vielleicht war der Gedanke dahinter irgendwann mal ganz gut, aber es hat eben in der Umsetzung doch versagt, weil was man sich einmal falsch eingeprägt hat, das sitzt doch sehr tief. Das wissen wir alle von unseren Fehlern und von den Dingen, die wir leider nicht lassen können.
Aber Herr Sieg, zum Glück haben wir im Computer immer, wenn man was tippt, sofort diese Korrekturzeichen, die roten und die grünen, die uns sofort alles zeigen, was wir falsch machen.
Ja, aber wer sich darauf ausschließlich verlässt, und viele müssen sich darauf ausschließlich verlassen, weil sie es selbst nicht mehr anders wissen und können, ist oft angeschmiert. Denn dieses Computerprogramm ist nur so gut wie die Programmierer, die es gemacht haben. Und ob da jetzt dem oder den stehen muss, kann Ihnen der Computer nicht sagen. Beide Wörter gibt es, deshalb würde er es nicht unterkringeln. Das kann nur helfen, wenn Sie wirklich einen Buchstaben vergessen haben oder einen Buchstabendreher drin haben. Dann sehen Sie den roten Kringel. Aber ob das mit einem S oder mit Doppel-S geschrieben werden muss, das kann der Computer auch nicht erkennen.
Also, das gute alte Deutsch, der gute alte Deutschunterricht. Vielen Dank, Bastian Sick. Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen, ein Bilderbuch aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. So heißt sein neues, inzwischen 13. Buch. Es ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen und macht unglaublich viel Spaß. Das Buch kostet 13 Euro. Und Bastian Sick hat auch schon verraten, dass ein neues Buch bereits in Arbeit ist. Ein Rätselbuch.
Richtig?
Ein zweites Rätselbuch.
Ein Quizbuch, ja, genau. Ein zweiter Teil des Deutschtests.
Zurzeit ist er auf Deutschlandtournee unterwegs, unter anderem noch in Osnabrück, Berlin und Erfurt. Alles über ihn, über seine Bücher, seine Kolumnen und natürlich auch die Tourneedaten finden Sie auf seiner Internetseite unter bastiansick zusammengeschrieben.de. Vielen Dank.